diese Ihre Antwort?
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Settels, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Die anschließende Folge ist Teil einer Sonderreihe anlässlich der Veröffentlichung unseres Buches zum ersten großen IPAL-Forschungsprojekt zur Aufstellung der Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Dazu spreche ich mit verschiedenen Autorinnen und Autoren, die innerhalb ihrer Kapitel besondere Aspekte der Kandidatenaufstellung beleuchten. In dieser Folge sprechen wir über das Kapitel Der Aspirant, das unbekannte Wesen, das von Daniel Hellmann und Sophie Kopsch geschrieben wurde. Dazu habe ich heute den Autor Daniel Hellmann vor mir sitzen. Hallo Daniel.
Hallo.
Daniel, vielleicht kannst du uns kurz zusammenfassen, worum es in diesem Kapitel geht.
In diesem Kapitel geht es vor allem um die Frage, wer sind die Aspiranten eigentlich, also die Kandidaturbewerber. Und in zweiter Linie geht es auch darum zu schauen, wer von diesen Kandidaturbewerbern, von den Aspiranten, setzt sich eigentlich durch. Also vielleicht ganz kurz zu diesem Begriff, der ja auch im Titel steht, der Aspirant. Aspiranten sind nach der Definition, die wir in diesem Buch benutzen, diejenigen, die sich um eine Kandidatur bewerben. Im weiteren Sinne können das jetzt alle sein, die sich irgendwann mal im Vorfeld gemeldet haben und gesagt haben, ich würde mich gerne um diese Kandidatur bewerben. Und im engeren Sinne sind das vor allem im Rahmen dieses Kapitels diejenigen, die sich tatsächlich auf der Aufstellungsversammlung gemeldet haben, sich vorgestellt haben und sozusagen ihren Hut in den Ring geworfen haben.
Der Beitrag folgt ja bereits im Titel einer Reihe vorangegangener Publikationen, die die Rekrutierung von Bundestagsabgeordneten behandelt haben. Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen?
Dieses Kapitel baut ja sozusagen auf der Forschung auf. Also wir haben einen sehr, sehr großen Datensatz und vor allem mit diesem Datensatz, nämlich der Befragung der Aspiranten, der für dieses Kapitel zugrunde liegt, haben wir schon vorher ein paar Mal gearbeitet. Also vielleicht ganz kurz zu dem, was wir da gemacht haben. Wir haben auf den Aufstellungsversammlungen mit den Kandidaturbewerbern gesprochen und wir haben ihnen eben auch diesen Fragebogen in die Hand gedrückt und haben darauf gesetzt, dass sie uns den ausgefüllt zurückgeben und haben sozusagen dadurch die Möglichkeit bekommen, eine Vermessung dieser Kandidaturbewerber vorzunehmen. Und zum Beispiel gab es dann 2020 schon eine Veröffentlichung, wo ich mir auch schon die Kandidaturbewerber angeschaut habe, die noch keine Abgeordneten sind und um sozusagen zu erheben, ja, also wie sieht deren Ochsentour aus, also der Weg hin zum Parlamentsmandat, wie sieht der für die aus, was machen die bis dahin und wie lang ist so üblicherweise so eine Ochsentour. Das findet sich zum Beispiel eben auch an einigen Stellen in diesem Kapitel wieder.
Und was war die Motivation, dieses Kapitel zu schreiben beziehungsweise diese Thematik zu behandeln und was können Leserinnen und Leser noch daraus mitnehmen, außer dem, was du bereits gesagt hast?
Also die Motivation war natürlich vor allem dieser sehr schöne Datensatz, aber jenseits dieses Datensatzes ist natürlich die Frage hochgradig relevant, sich anzuschauen, wer sind eigentlich die Aspiranten? Denn das sind diejenigen, die letztlich den Parteimitgliedern, also denjenigen, die die Auswahl treffen, die Möglichkeit geben, überhaupt eine Auswahl zu treffen. Also ohne Aspiranten gäbe es keine Auswahl. Und wenn sich auch bloß jeweils ein Aspirant nur findet für eine Kandidatur, dann gibt es auch keine Auswahl. Das heißt, es war erstmal interessant zu schauen, wer sind diejenigen, die hier eine Auswahl geben, wie groß ist diese Auswahl und wer stellt sich dann überhaupt zur Verfügung? Und diese Auswahl ermöglicht es ja auch dann zu differenzieren und zu schauen, wer wird dann wie erfolgreich eigentlich nominiert. Also wir haben das im Fragebogen abgefragt darüber, ob jemand nominiert wurde oder nicht nominiert wurde und dann im nächsten Schritt, wie wahrscheinlich ein Einzug in den Bundestag gehalten wurde, also eine subjektive Selbsteinschätzung. Und daraus haben wir in dem Kapitel abgeleitet, welche Faktoren dazu beitragen, dass jemand erfolgreich nominiert wird, also überhaupt erstmal nominiert wird und im zweiten Schritt dann eben, wie wahrscheinlich diese Person ihren eigenen Einzug in den Bundestag erachtet.
Wenn wir bei der Auswahl bleiben und du sprachst eben von Faktoren, die diese Auswahl begünstigen, ihr habt euch ja eine Reihe von Faktoren angesehen oder Merkmalen. Welche Merkmale sind hier von Vorteil?
Also ein bisschen kontraintuitiv zu dem, was man vielleicht denken sollte, spielt die Soziodemografie in dem, was wir jetzt untersucht haben, kaum eine Rolle. Also Geschlecht hat kaum einen Einfluss auf den individuellen Nominierungserfolg. Auch Ausbildungsstand hat, also ob jemand beispielsweise einen Hochschulabschluss hat, ob jemand Abitur hat, ob jemand Realschul- oder Hauptschulabschluss hat, das hat relativ wenig Einfluss auf den individuellen Nominierungserfolg. Das liegt aber auch schon daran, dass natürlich diese Gruppe der Aspiranten jetzt auch kein Querschnitt der Bevölkerung ist, sondern das sind in aller Regel sind das Parteimitglieder. Parteimitglieder unterscheiden sich ja auch schon mal soziodemografisch von der Durchschnittsbevölkerung, sind eben mehrheitlich männlich, meistens tendenziell ein wenig besser gebildet. Und aus dieser Gruppe der Parteimitglieder rekrutiert sich dann eben nochmal die deutlich kleinere Gruppe der Aspiranten. Aber innerhalb dieses Pools der Aspiranten haben soziodemografische Merkmale eben wenig Einfluss darauf, ob jemand jetzt erfolgreich nominiert wird oder nicht. Deutlich mehr Einfluss, das zeigt zumindest diese Untersuchung, haben der Amtsinhaberbonus, der ja auch in einigen anderen Kapiteln dieses Buches schon thematisiert wird, das Engagement, die Mitgliedschaftsdauer, also die klassischen Faktoren der Ochsentour, wer lange in den Parteien mitarbeitet und zeigt, dass er eben verlässlich ist, dass er Politik als auch berufsmäßig betreiben kann, der wird auch von den Parteimitgliedern aufgestellt. Was auch noch ein dritter Befund ist, oder eigentlich eher ein Nichtbefund, nämlich dass die Policy-Verortung innerhalb der Partei eher unwichtig ist, was man auch damit erklären kann, zumindest in der Art und Weise dessen, was wir gemessen haben. Wir haben einmal auf der eine Selbstverortung auf der sozioökonomischen, auf der soziokulturellen und auf der Links-Rechts-Verortung abgefragt. Und in allen drei Dimensionen waren die meisten Aspiranten weitestgehend auf, sagen wir mal, Linie mit ihrer eigenen Partei, sodass da die Abweichungen gar nicht so groß waren. Das liegt auch daran, dass wir da jetzt keine zu detaillierten Skalen verwendet haben. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass auch Parteimitglieder, die ein Stückchen weit von der, sagen wir mal, Linie ihrer Partei abweichen, auf diesen Ebenen trotzdem keine Nominierungsnachteile erlitten haben, um es mal so zu formulieren. Das ist zum Beispiel ganz interessant, haben wir auch nochmal in dem Kapitel nach Parteien differenziert. Auch zwischen den Parteien finden wir da kaum Unterschiede, was die Gewichtung dieser Faktoren, soziodemografische Attribute, innerparteiliches Engagement und Policy-Verortung anbelangt. Das sind so die zentralen Befunde und auch so ein bisschen der überraschende Befund dieses Kapitels.
Du sprachst jetzt schon wiederholt von der Ochsentour, also dem Engagement innerhalb der Partei. Ihr schreibt auch in dem Kapitel, dass Kandidierende durchschnittlich 12 bis 17 Jahre Parteimitglied sind oder waren. In Zeiten des Niedergangs von Parteimitgliedschaften, kannst du dir vorstellen, dass dieser Faktor künftig eine weniger starke Rolle spielen wird bei der Auswahl von Aspirantinnen und Aspiranten?
Es ist ja nicht so, dass da in der Partei jemand mit der Stechuhr steht und sagt, du kommst erst zum Zug, wenn du so und so viele Jahre dabei bist. Es gibt auch in unserem Datensatz viele Beispiele von Leuten, die sind erst kürzlich eingetreten und haben es dann direkt auf eine aussichtsreiche Kandidatur geschafft. Der entscheidende Faktor ist eben, ob die Parteimitglieder, die diese Person nominieren, das zu dieser Person auch eine Vertrauensbeziehung aufgebaut haben, ob diese Person gezeigt hat, dass sie zum Beispiel Wahlkampf kann, dass die Person gezeigt hat, dass sie Politik als Beruf betreiben kann, also diese harte Kernarbeit der Politik auch machen kann. Und dafür ist die Ochsentour in meinen Augen auch sinnvoll und gut. Das ist also nicht einfach bloß langes auf Stühlen rumsitzen und warten, bis man dran ist, sondern es ist tatsächlich auch Politik als Handwerk zu erlernen. Und wer das eben schneller kann oder wer das schnell zeigt und wer gerade auch das Glück hat, dass gerade eine Kandidatur in Anführungszeichen frei wird, der kann das Ganze eben auch schneller absolvieren. Und dass Parteien generell darauf achten, dass ja ihre Kandidaten hinreichend geprüft werden. Das ist erstmal eine Sache, bei der ich finde, rein normativ, da sollte man dran festhalten. Ob das jetzt immer die 17 Jahre sein müssen oder 12 Jahre oder weniger, darüber kann man sich natürlich streiten. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass hier eine Qualitätsprüfung stattfindet durch die Parteien und dass nicht einfach jeder, der möchte oder wo gerade eine Kandidatur frei wird, dass die Parteien da irgendjemanden aufstellen, sondern dass die Parteien das auch hinreichend prüfen, gerade bei den Kandidaturen, die tatsächlich das Potenzial haben, zu Bundestagsmandaten zu führen, also die vorderen Listenplätze und die aussichtsreichen Wahlkreise.
Gut, dann vielleicht als letzte Frage, wie hat die Arbeit an diesem Kapitel oder mit dieser Thematik deine Sichtweise oder dein Verständnis zu diesem Thema verändert?
Also man geht ja mit so bestimmten Erwartungshaltungen ran. Ich habe zum Beispiel intuitiverweise gedacht, dass zum Beispiel die Soziodemografie einen viel größeren Einfluss haben würde oder eben auch, dass die Policy-Verortung einen viel größeren Einfluss haben würde. Und natürlich, es war gewissermaßen ein Stück weit schon erwartbar, dass natürlich das Engagement in der Partei eine große Rolle spielt. Aber es ist tatsächlich eben, hat es zumindest diese Erwartungshaltung ein Stück weit relativiert, dass die Soziodemografie gar nicht so wichtig ist, dass Frauen und Männer, wenn sie sich denn einmal, oder vor allem Frauen, wenn sie sich denn einmal entscheiden zu kandidieren, tatsächlich keine schlechteren Chancen haben als Männer. Dass man dafür natürlich immer Einzelfälle findet, wo das der Fall ist, aber zumindest wenn wir jetzt hier auf einer Makroebene draufschauen, dass wir dafür eben keine oder wenig Anhaltspunkte finden. Das war zum Beispiel ein Befund, der mich ein Stück weit überrascht hat.
Sehr schön. Dann danke ich dir, lieber Daniel, für deine Ausführungen zu dem Kapitel, das du mit Sophie Kopsch geschrieben hast, und wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein spannendes Lesen.
Genau, viel Spaß beim Lesen.
Das war eine weitere Folge der Sonderreihe zur Kandidatenaufstellung des Deutschen Bundestags. Das Buch ist über den Nomos Verlag erhältlich. Weitere Informationen findet ihr dazu in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge zur Lektüre des Kapitels animieren konnten und freuen uns wie immer über Feedback und Bewertungen über die gängigen Kanäle. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik für uns habt, könnt ihr uns gerne unter X, vormals Twitter, unter dem Handle i-pal schreiben sowie per E-Mail info@ipal.de.